Tridente, der Barça-Podcast der Peña Barcelonista de Viena.
Servus, ich bin der Matthias.
Hallo, ich bin der Flo und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tridente, dem Fußball-Podcast der Peña Barcelonista de Viena, dem Wiener FC Barcelona Fanclub. Folge 37, glaube ich, sind's.
Jawohl.
Sind wir jetzt.
Und leider sind auch wir ersatzgeschwächt, also ersatzgeschwächt, mit einem Ausfall zu verzeichnen.
Genau.
Schönen Gruß, Pauli.
Servus. Genau, deswegen habt ihr auch mich jetzt im Intro gehört und nicht wie normalerweise das perfekt einstudierte, den perfekt einstudierten Intro von Paul. Aber wir sind heute zu zweit, haben uns aber gedacht, wir nehmen trotzdem auf, weil doch einiges zu besprechen ist seit der letzten Folge. Namentlich der gesamte Saisonstart.
So ist es. Wann haben wir? 2 Tage vom Saisonstart haben wir, glaube ich, die letzte Folge aufgenommen. Noch im Freien.
Na, das war damals schon, glaube ich, drinnen.
Nein, das war im Garten.
Ah, okay. Ist auch schon wieder so lange her, gefühlt. Genau, Saisonstart. Sommer.
Ersatzgeschwächt.
Ersatzgeschwächt ist das Stichwort dieser Folge. Gestern beim Spiel hat sich Marc-André Ter Stegen schwer verletzt. Hat ziemlich übel ausgeschaut eigentlich. Also ja. Ich habe mir zuerst gedacht, er ist auf den Rücken gefallen und hat keine Luft bekommen. Aber der dürfte da, anscheinend hat er sich die Patellasehne gerissen. Das ist eine Sehne, die vorne vom Oberschenkel über die Kniescheibe in den Unterschenkel geht, um das Knie zu stabilisieren. Und eigentlich wird damit gerechnet, dass man da so 8 Monate weg ist. Mindestens, beziehungsweise bis man dann mit einem Match fit ist. Weiß ich nicht, ob es nicht noch länger dauert.
Und teilweise habe ich auch gelesen, dass es auch sogar fraglich ist, ob es überhaupt wieder wird. Ja.
Ja.
Weil
gerade für Keeper, die sehr viel springen müssen, ist das doch eine üble Geschichte.
Ja, wirklich bitter. Eine Minute davor haben wir noch gesagt, wie unglaublich er runtergeht, Spagat macht, dies und jenes klärt und dann bei der nächsten Aktion die Verletzung. Und ich hatte interessanterweise gestern während des Spiels noch an Valdés gedacht, warum auch immer, ja, wie er sich die Sehne gerissen hat damals. Ja, auch total unglücklich. Ähnliche Aktion, auch nach hinten gestiegen und eigentlich ohne sonstige Einwirkung sich die damals aber das Kreuzband gerissen. Ja,
also die Misere geht weiter. Was sind jetzt, hast du gesagt, 14 Feldspieler, die noch, also 14 erste Mannschaftsfeldspieler, die noch fit sind, und dazu rechnet man die ganzen Nachwuchsspieler, die jetzt Profiverträge bekommen haben.
Casado,
Lamine Yamal, Cubarsí, Pau Victor. Also sind doch einige, die nicht seit langem im Profileben stehen, im fußballerischen.
Und leider die zweite schwere Verletzung in den letzten 5 Partien oder 6 Partien eigentlich, weil eine Champions League Partie hatten wir ja auch noch.
Ja.
Also in 6 Partien 2 schlimme Verletzungen. Und interessanterweise, nachdem Rodri von Manchester City letzte Woche noch gesagt hat, dass die Belastung der Spieler zu hoch sei, hat er sich scheinbar gestern auch einen Kreuzbandriss zugezogen und fällt den Rest der Saison aus.
Ja, bitter für City. Man merkt einfach bei allen möglichen Mannschaften, dass permanent Leute wirklich
mit schlimmen Verletzungen,
heftige Verletzungen haben und nicht nur irgendwie eine Überdehnung von einem Muskelfaser oder so irgendwas, sondern häufig Bänderrisse oder ähnliches. Aber ja, das bringt uns zu dem Dilemma. Vor allem also für Ter Stegen finde ich sehr traurig, nachdem er einen harten Bock geschossen hat gegen in der Champions League. Gegen Monaco hat er sich gestern beim Match doch hat er wieder viel Wiedergutmachung betrieben und vor der Verletzung 2 richtig starke Saves, also Paraden im 1 gegen 1.
Ja, aber geholt. Ich meine, ich kann mich auch nicht rausnehmen, aber eigentlich ist es zum Kotzen, wie man dieser Umgang, besonders mit Keepern, aber und eigentlich mit Ter Stegen ganz besonders, der immer wieder einen Bock geschossen hat, aber dem wir so viel zu verdanken haben. Ja, es ist sein Job, aber seine Leistung war so viel besser als die, die man von sozusagen einem Standardkeeper erwarten kann. Ja. Also genial, teilweise wie er geklärt hat, wie er den Raum eng macht, ja, oder einen möglichen Schuss verhindert. Also,
und auch beim Rausspielen größtenteils ist er ein extra Spieler, auf den du dich normalerweise fast zu 90, 95% immer verlassen kannst, dass er die richtige Entscheidung trifft. manchmal hat er so Unsauberheiten wie gegen Monaco dabei und ich war auch sehr frustriert, weil es hat uns im Endeffekt das Spiel gekostet. Aber man kann frustriert sein mit einer Aktion oder einem Spiel. Aber wenn man dann am nächsten Tag überall liest, so der Typ ist, muss sofort verschenkt werden, weil er so schlecht ist und bla 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 bla, dann denke ich mir, es ist wirklich wieder so eine kurzsichtige Fangemeinde, die bei Barca, also im Internet gerade, wenn ich es mitbekomme, doch sehr häufig der Fall ist.
Ja, aber wir wissen, das Internet ist kurzlebig und das sind alles...
Wir haben alle die Aufmerksamkeitsspanne von 15 Sekunden.
Mhm,
so wie ich, ja.
Na, moderne Teenager haben noch eine kürzere, also...
Voll.
Von dem her, saubitter, ich meine, ich schätze ihn wahnsinnig und es war wirklich herzzerreißend, ihn zu sehen, wie er erschrocken ist, wie er sein Knie angeschaut hat und auch alle anderen Spieler und auch der Schiedsrichter sofort reagiert haben und wussten, dass da was Ernsteres ist und...
War gefühlt die einzig gute Aktion vom Schiri im ganzen Spiel.
Naja, es war dann... Ja.
Das war auch die wichtigste, würde ich sagen. Aber ja, bitter, jetzt heißt es, Iñaki Peña ist jetzt erster Keeper. Gestern haben wir schon geredet während dem Spiel, quasi doch unterschiedliche Wahrnehmungen von seiner Zeit, die er letzte Saison, glaube ich, war auch eine längere Zeit als erster Keeper drinnen, wo er teilweise...
Hat er eine Rückenverletzung gehabt, der Ter Stegen, oder?
Ja, wo er teilweise sehr gut gespielt hat, aber auch Unsicherheiten einige mit drinnen hatte. Und jetzt ist er halt mal vorerst die Nummer 1. Ich meine, Ter Stegen ist jetzt fix einige Monate verletzt. Das heißt, du könntest dir nach dieser Klausel, glaube ich, könntest du dir jemand anderen holen außerhalb des Transferfensters, oder? Das haben sie damals mit Braithwaite gemacht, oder?
Ja, die funktioniert aber nicht im Moment. Also die ist nicht aktiv. Die können nur Spieler verpflichten, die vertraglos sind.
Okay.
Aber da gibt es auch einige interessante Namen. Keylor Navas.
Boah, den Madridista brauche ich nicht, muss ich sagen, obwohl er schon ein guter Keeper ist, aber ich weiß auch nicht mehr, ich meine, ich weiß nicht, wo der spielt.
41 ist der, ah nein, Bravo ist 41, der hat sich auch angeboten.
Ja.
Er spielt eben nicht, deswegen kannst du ihn verpflichten.
Okay.
Der hat seit, ich glaube, dieses Jahr seinen Vertrag bei Paris aufgelöst, ja.
Der oder, Navas.
Ja.
Ja.
Weil und Bravo genauso, also ist auch vertragslos. Betis.
Okay.
Und ja, kommen ein paar Namen. Ein gewisser Karius wäre auch zu haben.
Stehe ich ambivalent gegenüber, muss ich sagen, aber...
Ambivalent? Bei mir ist es ein eindeutiges No, ja?
Ja, ich wollte es höflicher formulieren.
Okay. Mhm.
Aber ja, also ich würde, bevor ich jemanden wie den Karius hole, vertraue ich dem in Iñaki Peña, ganz ehrlich.
Mhm.
Und es ist halt schwierig, weil, ich meine, du kannst doch warten auf den Iñaki bis Jänner spielen lassen und dann regulär jemanden verpflichten, der unter Vertrag steht. Weil du ja der Stegensgehalt abschreiben kannst, wie sie es bei Christensen gemacht haben, um Olmo zu registrieren. Das heißt, das wäre schon ein großer Gehaltsbatzen, der wegfällt.
Ja.
Aber ja, also mal schauen, ob da überhaupt irgendwas möglich ist. Der Scheiß Tichea hätte halt schon noch so 1,5 Monate länger vertragsfrei sein können.
Hättest du den nicht hergenommen?
Also er ist kein Barca-Keeper, aber auf der Linie ist er noch immer Hammer. Aber beim Rausspielen hätten wir uns sich was anderes überlegen müssen, auf jeden Fall. Aber ja, ich bin sehr ratlos, was sie machen sollten.
Masip wäre scheinbar auch vertragslos.
Mhm.
Der ist aus der Barca-Jugend und hat die letzten Jahre bei Celta, glaube ich, gespielt, oder?
Das kann sein, ja. Bin nicht mehr sicher, aber in der Liga auf jeden Fall.
Ja, hätte also insofern relativ viel Spielerfahrung in der Liga, was, glaube ich, allen klar ist. Ter Stegen ist nicht zu ersetzen im Moment. Ja. Also der ist nicht umsonst jetzt auf Nummer 1 in Deutschland geworden. Eigentlich etwas, was meiner Meinung nach schon früher hätte passieren müssen. Aber ja, Ter Stegen war damals eine Verpflichtung von Fubi Farreta, die uns ja eigentlich ein sehr guter Deal. Ja. Also ich schätze ihn menschlich sehr. Ja. Er identifiziert sich sehr mit der Mannschaft, ist jetzt Kapitän geworden.
Überhaupt mit dem Leben in der Gegend. Also er sagt, er liebt es, in Barcelona zu leben. War ja auch jemand, der in der Stadt lebt und nicht im reichen Viertel außerhalb.
Fährt in der U-Bahn auf die Uni.
Ja, also wirkt wirklich wie ein bodenständiger, sympathischer Kerl. Deswegen umso bitter trauriger.
Ist es, ja. Ja. Es ist wirklich herzzerreißend, was da passiert ist, aber Ja, also ich bin genauso, wäre genauso ratlos wie du, ja. Also ich würde jemanden auf jeden Fall mit Barca Vergangenheit nehmen, wenn, also Masip oder Bravo, ja. Mhm. Ich glaube, es wäre nicht schlecht, wenn wir jemanden verpflichten. Natürlich, einerseits wäre es schön, wenn man auch hier Spielern von der B-Mannschaft die Möglichkeit gibt, ja. Aber ich weiß nicht, ob wir einen Spieler hätten, der immer spielen würde, also der gesetzt wäre, eher nicht, ja. Wer ist denn im Moment Barcelona bei der B-Mannschaft?
Ich glaube, Diego Cochen.
Ah, Diego Cochen ist das, okay.
Mhm. Und ich glaube, der Ander Astaralaga?
Ja, der ist dritter Keeper.
Der ist dritter Keeper in der ersten. Mhm. Es ist halt das Ding, ich glaube, alle, die wir genannt haben, bin ich mir nicht sicher, ob die ein großes Update sind über den Iñaki Peña.
Ja.
Und dann jemanden zu holen, ist die Frage. Allerdings brauchst du auch ein gutes Backup, weil wenn du jemanden hast, genau, der noch unerfahrener ist und sich Iñaki verletzt, dann das, bist du wirklich
aufgeschmissen. Das ist eher auch meine Überlegung und vor allem bringt es den jungen Keepern nichts, nicht zu spielen. Ja?
Ja.
Das heißt, wenn du jemanden günstigen mit Erfahrung, Barcelona-Erfahrung verpflichten könntest, der sozusagen den Iñaki Peña suppliert, wäre das, glaube ich, sinnvoller, als jetzt die jungen Keeper jedes Wochenende auf der Bank zu lassen. Man könnte sie ja schon mittrainieren lassen, wird Flick wahrscheinlich auch tun. Aber die Tatsache ist halt, dass ich glaube, niemandem geholfen ist, wenn die jungen Spieler eben nicht spielen. Ja? Mhm. Und das Dasein eines zweiten oder dritten Keepers ist ein relativ tristes.
Ja.
Und ich glaube, den Iñaki Peña hat das ausgesessen. Und es ist sehr schade, wie heißt der jetzt bei Paris Saint-Germain ist?
Arnaud Tenas.
Arnaud Tenas dürfte ja nochmal mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser sein. Das haben wir ja auch hier schon mal thematisiert. Mhm. Aber na, Gott sei Dank habe ich dich. Du merkst ja die Namen, ja? Das ist großartig. Ja, die Tiflopedia. Also Arnaud Tenas auch erst letzte Woche ein Interview gegeben, dass er ewig auf Barcelona gewartet hat und
sie kein Angebot unterbreitet haben, gell?
Ja.
Das
und,
ist.
Und jetzt ist er zweiter Keeper bei Paris. Ja, ist bitter, aber es ist wirklich kompliziert mit den Keepern, ja? Mhm. Weil du eben auch niemanden unbedingt haben willst, der drängt, erster Keeper zu werden, weil das bringt nur Unruhe. Also du brauchst schon jemanden, der ein Wasserträger ist, ja, der auch sich unterordnen kann.
Einen Pinto zum Beispiel.
Ja, genau. Mhm. Einen Keeper, der eben schon seinen Zenit vielleicht überschritten hat oder der eben schon allein auf der Bank bei Barcelona zu sitzen ein Riesending ist, ja. Mhm. Aber dann auch die Leistung abrufen können, wenn sie dran sind, ja. Also wenn sie zum Zug kommen. Also es ist wahnsinnig kompliziert. Aber ja, ich glaube, da sind wir uns einig. Tenas nicht, aber dass wir jetzt Benja als Ersten beibehalten würden, zumindest mal bis zur Winterpause.
Mhm.
Und ja, ich wäre schon für die Verpflichtung eines Backups für Benja, nicht statt Benja.
Ja, das würde ich auch sehen. Würde ich auch so sehen. Außerdem, glaube ich, ist auch der Keepermarkt für gute erste Keeper, die besser sind als Benja, relativ mager. Das heißt, du würdest dann wahrscheinlich auch ordentlich blechen müssen für jemanden. Und das ist dann die Frage, ob sich das finanziell auch wieder alles ausgeht. Also wenn dann eher jemanden vielleicht wie vom Archetyp Bravo, der einfach schon ein bisschen älter ist, viel Erfahrung hat,
mhm,
und jetzt quasi auch das für den das eine Chance ist, nochmal die Karriere zu verlängern und beim guten Verein dabei zu sein.
Und irgendwie schon dem Verein nahe steht auch. Ja.
Also schauen wir mal, was da rauskommt. Aber ja, es ist, wie wir schon gesagt haben, Rodri hat es angesprochen, zu viele Leute spielen zu viele Spiele. Permanent verletzen sich Sportler und Sportlerinnen immer schwerer und häufiger. Wie gesagt, Barca ist ja auch kein schillerndes Beispiel dafür, dass die hohe Spielanzahl den Spielern nichts ausmacht.
Und dazu setzen wir sehr junge Spieler ein, bei denen die Muskulatur halt auch noch nicht so ausgebildet ist.
Mm.
Das kommt sicher auch, also da müssen wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen Selbstkritik üben, ja.
Ja, teilweise Barca, teilweise der Verband, also halt.
Ja, also die Verbände, also sei es die FIFA, UEFA und die alle, die den ganzen Kalender vollpflastern und versuchen noch Geld auf Kosten der Gesundheit der Spieler zu machen.
Aber auch ein spanischer Verband.
Ja.
Also der dann zum Beispiel Fermin ist verletzt zurückgekommen, war dann ungefähr, glaube ich, eine halbe Trainingseinheit fit und ist dann gleich wieder verletzt gewesen für 4 Wochen. Und der hat halt die Saison gespielt, dann war er bei Spanien im Kader bei der EM und ist dann wohl eh weitergefahren nach Olympia und dann, glaube ich,
und dort hat er wirklich durchgespielt.
Ja, dort hat er durchgespielt und hatte dann, glaube ich, eine Woche, während die anderen schon auf Vorbereitungstour waren, auf Trainingslager, bevor er dann wieder zu Saisonbeginn dazugestoßen ist, wo ich mir auch denke, das ist ja auch ein Problem, dass du dann Leute hast, die die Trainingslager nicht mitmachen und da machst du ganz viel von der Konditionierung für die restliche Saison.
Ja, das Konditionstraining, ja.
Genau, also da baust du auf und schaust, dass du die Leute auf dem Fitnesslevel bekommst und wenn die Leute schon ein bisschen rot daherkommen, dann zum Saisonbeginn ist das natürlich kein gutes Zeichen und keine gute Ausgangslage. Aber ja, es sind jetzt... kann man schauen, Gavis Rückkehr steht in den Sternen für den nächsten Monat. Ich glaube, Ende nächster Monat planen sie so an. Ich hoffe, sie sind, ja.
Erst Ende Oktober, okay.
Ja, ich glaube, sie sind noch sehr vorsichtig mit dem, was ich gut finde.
Okay.
Frenkie de Jong macht Teile des Trainings wieder mit dem Team. Das war auch so ein, aus dem Nichts kam das plötzlich. Da hat es geheißen, man weiß nicht, wie lange er überhaupt weg ist und ob er operiert werden muss. Und dann hat er plötzlich wieder mit der Mannschaft trainiert. Fand ich auch sehr komisch.
Ja, und... ich glaube, dass der eine sehr hohe Gefahr oder dass die Gefahr, dass er sich wieder verletzt, relativ hoch ist.
Ja,
weil er hat sich ja nicht operieren lassen, sondern er hat eine konservative Behandlungsmethode ausgewählt. Was hat er eigentlich?
Irgendwas beim Knöchel. Ah, nämlich irgendeine diffuse Verletzung, glauben sie. Sie wissen nicht ganz genau, was er beim Knöchel hat. Mhm. Das war nämlich auch das Problem, was ich gelesen habe, sondern sie wissen, wo er Schmerzen hat und wo das Problem. Circa in welcher, wo das Problem ist, aber ganz genau haben sie es noch nicht rausgefunden.
Dann wäre operieren auch schwer gewesen. Ja.
Und das war aber schon was er, glaube ich, bevor er sich jetzt im April, glaube ich, war das, oder? Oder Mai?
Ich glaube April schon. Also es war in der Champions League, also wenn ich mich nicht irre, hat er sich im...
War es in der Champions League oder im Klassiker?
Ah, da bin ich mir nicht mehr sicher, aber es war alles innerhalb von einer Woche, oder?
Ja. Aber da hat er sich verletzt und der hatte ja davor schon in der Saison an derselben Stelle eine Verletzung, in mehrere Wochen.
Aber dann war es April, Also sowohl Klassiko wie auch die Rückrunde war Champions League war im April, Also 5 Monate ist er jetzt gegroundet.
Ja, und man weiß noch immer nicht, wie sehr der Knöchel haltet, wenn er zurückkommt. Aber ja, also ich meine, Christensen sollte auch nicht mehr so lange weg sein, oder?
Das weiß ich gar nicht.
Okay. Aber hoffen wir mal, und noch Rauch hat
er auch schon. Ja, schon. Er ist ja,
stimmt,
er ist ja nicht inskribiert worden. Ja. Also das,
dann meine ich den Araujo, weil der hat auch schon wieder Teile.
Araujo müsste bald wieder da sein, Aber boah, das ist Wahnsinn,
Also ich glaube.
Und es ist total schade, dass wir eigentlich mit diesem Thema beginnen mussten, nachdem wir jetzt 4 Wochen lang keinen Podcast aufgenommen haben, weil es eigentlich wahnsinnig vieles hätte gegeben hätte, was durchaus auch erwähnenswert gewesen wäre und durchaus positiver als die Verletzung von, wie hat der Junge nochmal geheißen, der die 6er-Position gespielt hat?
Ah, Marc Bernal.
Marc Bernal, ja.
Der auch Kreuzbandriss.
Ja, den haben wir eben gar nicht erwähnt, aber ich wollte ihn eben nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, der ja einen wahnsinnigen guten Saisonstart hatte und dann auch sehr unglücklich.
Kreuzband und Meniskus, beides. Aber da fand ich es wenigstens schön vom Verein, dass sie jetzt schon die Verlängerung machen mit ihm, um ihm zu zeigen, wir vertrauen auf dich, wir lassen dich nicht hängen, wir planen mit dir in der Zukunft. Ich meine, noch eine Verletzung, die sehr vorhersehbar war, aber die uns trotzdem dann mich zumindest überrascht hat. In dem Moment war Dani Olmo, der natürlich super gespielt hat, um sich dann sofort wieder für 4 bis 5 Wochen zu verletzen mit einer muskulären Geschichte.
Aber ich muss immer schmunzeln, wenn ich dran denke, weil wir sind eben vor 4 Wochen zusammengesessen zu viert und der große Flo hat noch gesagt, ja, wir werden in vier Wochen werden wir wieder zusammensitzen und sagen, wie geil er nicht spielt und dies und jenes, wenn er gerade mal nicht verletzt ist oder so, wortwörtlich weiß ich es nicht mehr. Und man muss wirklich sagen, eingeschlagen wie eine Bombe.
Ja.
Bist du deppert. Also das hätte ich nicht gedacht, dass es...
Ich glaube, wir waren alle überrascht, dass es so gut ins System reinpasst. Ja. Weil wir haben ja schon ein bisschen geredet, so wird er denn links spielen, wo spielt er. Aber in diesem 4-2-3-1 von Flick mit sehr fluiden Wechseln in den drei Spielern, bei den drei Spielern hinter Lewandowski kommt das, also hat das sehr gut gespielt. Mhm. Und das war alles sehr flüssig auch. Also.
Und als ob er es immer schon gespielt hätte, oder? Also ja. Das ist.
Auch schon ein paar Tiere geschossen, ein paar wichtige, ein paar schöne. Mhm. Also.
Und das ist aber allgemein, glaube ich, waren wir nicht nur von Olmo überrascht, also ich persönlich, ja, mhm. sondern what the flick, ja, also.
Mensch, Hans-Dieter, was gibst du den Jungen zum Essen?
Die lassen uns hier verhungern, das ist zum Kotzen.
Ja, voll. Also ich finde, die ersten zwei Partien waren sehr durchwachsen. Da war erste Halbzeit mal, wenn ich, soweit ich mich erinnern kann, auswärts gegen Valencia, war das erste Spiel 2-1. Und dann nochmal auswärts, oder?
War es nicht Bilbao? Warte, nein.
Na, dann Bilbao zu Hause, ja.
Ja.
Auch 2-1. Und dann das dritte Spiel haben sie doch auch nur 2-1 gewonnen, wenn ich mich richtig
erinnere. Ja, das ist richtig.
Gegen Rayo Vallecano zu Hause,
genau.
Auswärts.
Genau.
Wann? Das, also die ersten beiden Spiele waren deutlich durchwachsener, finde ich. Da gab es in der ersten Halbzeit, waren sie relativ, haben sie sich schwer getan und dann immer in der zweiten Hälfte ein bisschen draufgelegt.
Da waren sie noch ohne Olmo, muss man auch sagen. Ja.
Und gegen Rayo sind sie, waren sie dann schon relativ stark eigentlich spielerisch.
Ja, also überlegen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass wir die letzten 2 Jahre punktelos aus Vallecas, oder sind es vielleicht sogar 3 Jahre, punktelos aus Vallecas nach Barcelona zurückgereist sind, war das schon recht erstaunlich, weil das Ergebnis mit 1-2 war relativ knapp, aber den Fußball, den sie eigentlich dargeboten haben, war durchaus überzeugend. Ja? Mhm. Also das ist, ich bin wirklich beeindruckt, ich sitze vom Fernsehen und denke mir, what the fuck ist hier los? Ja, das ist
schön zum Anschauen mal wieder.
Ist so schnell, so hungrig. Ja, wie du sagtest, flüssig, wie sie sich die Spielverlagerung, wie die Spieler kreuzen, es ist unglaublich, ja? Also es,
ja, also
mit dem Kader, also ich hätte es mir nicht in den, und es ist noch zu früh, ja, ich will jetzt nicht, die Saison wird eine sehr lange und es wird saughart, ja, besonders die langen Bälle werden uns noch viele Tore kosten, ja, also der Gegner natürlich, die langen Bälle, ja, also
über die hohe Linie von Barca.
Genau, in die Tiefe, es wird sicher noch einige, ja, uns einige Probleme bereiten, aber bei dem hohen Pressing und der Intensität, wie die Spieler, mit der die Spieler auftreten und dann eben auch die taktischen Varianten bzw. die Flexibilität, wie sie kombinieren, dieses schnelle Kombinationsspiel, aber auch durchaus kreativ, ja, ich kann mich nicht mehr erinnern, dass wir so gespielt hätten. Ja? Das sind die besten Spiele, die ich in Jahren gesehen habe.
Ja, also wie Xavi gekommen ist, die erste, also die, wie er zur Mitte der Saison angefangen übernommen hat,
okay.
Fand ich schon, dass sie sehr stark gespielt haben. Also
ja, ich kann mich erinnern, auch gegen Atletico zum Beispiel damals, aber...
Also es war ein anderer Spielstil vor allem. Also ich finde, dass man beim Flick merkt, er geht ein bisschen weg von diesem Juego de Posición, von diesem Ballbesitz um jeden Preis. Er möchte geradliniger spielen. Also ich finde, bei ihm geht es viel schneller nach vorne. Das Gegenpressing funktioniert tatsächlich viel besser. Mhm. Aber sie spielen mit einer sehr hohen Linie, wie du gesagt hast. Das heißt, diese Bälle hinter die Verteidigung werden immer gefährlich sein. Man hat es gestern gegen Villarreal auch gesehen. Mhm. Die haben 3 Abseits-Tore geschossen. Und die waren alle deutlich abseits, aber nicht so, dass der 4 Meter da im Abseits steht. Also es war schon... Wenn die Abseitsfalle nicht perfekt funktioniert, dann kannst du dir da 3 Treffer einfangen. Aber das habe ich schon auch in den taktischen Analysen von Flicks Bayern gesehen, dass sie das damals auch so gemacht haben. Es war quasi ein hohes Anpressen, ganz viel Offensive, dafür den Gegnern Räumen hinten bieten und dann quasi ein, wir schießen mehr Tore als ihr. Mhm. Ein bisschen in die Richtung, aber eben auch sehr geradlinig, sehr kombinationsvoll und vor allem Was mir sehr taugt, ist dieser Wechsel von den Positionen vorne drin. Ja. Also ein Rafinha, der links, nominell links spielt, der dann ganz oft in die Mitte zieht, Verteidiger mitnimmt, Raum öffnet. Dann hast du das Kombinationsspiel in der Mitte, ein Lamine Yamal, der auch gern mal reinzieht und außen überlappt dann Koundé oder Balde eben auf links. Also es ist wirklich sehr schön zum Anschauen. Und auch die drei im Mittelfeld, finde ich, permanent wechseln sie ihre Positionen innerhalb des Mittelfelds. Das ist schon, glaube ich, sehr schwierig für den Gegner zu berechnen, wenn du dann eigentlich einen Mann hast, den du decken sollst und der dann irgendwie, keine Ahnung, sich extrem weit zurückfallen lässt, dann kannst du den gar nicht mehr decken, weil sonst gibst du deine Position auf und das ganze defensive Konstrukt fällt zusammen. Also von dem her ist es auf jeden Fall sehr vielversprechend und auch mal, wie du sagst, schön zum Anschauen. Und das haben ja dann die restlichen Spieler nach den 3-2-1 haben das auch aufgezeigt. Also das 7-0 gegen
Valladolid
war, glaube ich, der höchste Sieg
seit
10 Jahren.
9 Jahre, glaube ich, waren es. Ja. Ich glaube, es war also entweder 2015 oder war es sogar 2013. Ja?
2013, glaube ich.
Ja, nämlich, okay, dann sind es nicht 9, sondern 11. Ja. Ja. Ja, es war unglaublich und es sei nochmal erwähnt, die Mannschaft, die da spielt, teilweise wundern wir uns, wer die Spieler sind, ja, und selbst du bist jemand, oder gerade du, der jemand ist, der gerade den Nachwuchs sehr verfolgt, auch zumindest Spieler teilweise noch nie gesehen hattest, ja, davor, also es ist verwunderlich, wie gut sie aber dann ins System reinpassen,
ja,
und wie sie da mithalten, ja, uns fehlen noch die großen Kaliber. Und es wird eine sehr, sehr schwere Saison. Aber ich hoffe, wir nehmen das mit. Verlieren nicht diese Spielfreude, auch wenn die Ergebnisse mal nicht passen sollten, wie jetzt zum Beispiel in Monaco war, sondern dass das einfach am Weg festgehalten wird und ja, halt bestimmte Sachen, die nicht funktionieren sollten. Gerade die Abseitsfalle muss eben, wie du sagst, sehr scharf gestellt werden. Solche Sachen aber einfach nach und nach noch weiter ausgebaut werden. Aber
ich meine, das war ja gestern auch schon erstaunlich, dass sie mit Sergi Dominguez in der Innenverteidigung und wie heißt der außen? Marc irgendwas, oder?
Ja. Gute Frage.
Gerard Martin. Links außen, dass sie quasi die Hälfte der Viererkette rotiert haben zum ersten Mal und dass trotzdem das defensiv relativ gut gehalten hat. Und,
also die Viererkette hat super funktioniert, auch so, es waren die langen Pässe. Die hätten wir aber immer das Problem. Ja? Mhm. Also es waren auch teilweise wirklich sauschöne Pässe von Villarreal, also die haben schon, der Marcelino ist nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen. Und die Spieler von Villarreal sowieso nicht, ja, aber es war...
Und die waren ja vor der letzten Runde jetzt Punkte gleich mit Madrid und Atletico, 4 Punkte hinter Barca, also es ist nicht so, als wären die nicht gut in die Meisterschaft gestartet. Und von dem her eigentlich auch wieder ein sehr überzeugender Sieg. Gegen Ende hin ist es dann doch, die zwei Tore waren vielleicht dann über alles ein bisschen schmeichelhafter als der Spielverlauf. Wenn der Ter Stegen uns den einen nicht rausfischt oder die zwei, dann kann es anders kippen. Aber sie haben zumindest auch wieder diese Kaltschnäuzigkeit ein bisschen, haben sie wieder gewonnen. Und ich finde auch, was man merkt, ist, also erstens, Rafinha ist einer meiner Lieblingsspieler dieser Saison. Es ist unglaublich, was dieser Rollenwechsel für den gebracht hat, weil er doch...
Und der Trainer, ja, also...
Ja, also ich hätte nie gedacht, dass der so ein kreativer Spielmacher ist, sondern eher, dass es ein reiner Flügel ist, aber in dieser Rolle hinter der Spitze, beziehungsweise links außen, wo er noch reindriftet, ist er super. Und auch zum Beispiel ein Lever, also letzte Saison haben wir uns permanent darüber aufgeregt, dass Lever nie im Strafraum ist und nie dort ist, wo er sein sollte, aber er hat halt auch keine Bälle bekommen, weil wir uns immer schwer getan haben und jetzt findet er Chancen vor und schießt seine Dielen. Kann sich sogar leisten, 11 Meter zu verhauen. Also.
Stimmt. Und es war kein schöner Fallrückzieher gestern, aber unglaublich, wie schnell er sich den vorgelegt hat und dann sich dann daraus noch einen Fallrückzieher für Arme durchgezogen hat. Also das.
Ja, auch das erste Tor, wie er ihn ins Kurze spitzelt, also sehr stark. Und Lamine mal sowieso.
7 Tore mittlerweile? Nein, 6. 6.
6 Tore war gestern 2.
Ja, genau. Und weil er den Elber verschossen hat. Ja.
Genau, also er hätte einen Hattrick
auf 7 erhöhen können. Ja. Also der Schnitt ist aber Wahnsinn.
Ja, also er ist Torschützenführender mit 6, zweiter ist Rafinha mit 5 und dann kommt Mbappé mit 4.
What? Ja, und wie viele Elfmeter von den 4 Toren?
3.
Ah, nur drei. Ich dachte, das wären alle vier. Wären
und Lamine Yamal und Dani Olmo haben auch schon 3 Tore. Und bei den Vorlagen ist Lamine Yamal der Erste mit 5 Vorlagen. Der hat in den letzten 21 Spielen 21 Torbeteiligungen.
Ja, nur mal bei der Nationalmannschaft hat er jetzt einmal ausgelassen.
Ja.
Sonst hat er jedes Spiel. Und ich meine, der Bas gestern.
Der Außenriss.
Wahnsinn. Also, ich will das M-Wort nicht in den Mund nehmen, aber ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine. Ja?
McDonald's.
Ja.
Sponsert uns. Genau, aber es ist, da bin ich eben ein bisschen besorgt, dass sie den schonen sollten, weil wir haben jetzt so viel gesehen, aber das Problem ist halt, wir haben schon eine Lamine Dependencia gefühlt ein bisschen. Vor allem der Ersatz ist mäßig, weil Ansu Fati kommt gerade von der Verletzung zurück eigentlich, den möchtest du auch nicht gleich wieder verheizen. Und dann hast du noch Ferran Torres, der gestern sogar gesperrt war und wenn er gespielt hat, jetzt
auch nicht. Deswegen hat er gestern nicht gespielt, stimmt, der hat ja
sich eine rote geholt gegen Girona noch in den letzten Minuten, komplett unnötig. Also, schönen Gruß an dich, Pauli. Aber das heißt, auch vorne sind die Optionen natürlich ein bisschen begrenzt. Und deswegen, glaube ich, spielt der jetzt auch viel. Und ich glaube, sie möchten auch am Anfang jetzt irgendwie gut in den Groove kommen und dann später ein bisschen rotieren, weil nach dem Trainingslager sollten die Spieler noch halbwegs im Saft sein.
Ja. Übrigens, wir haben letztes Jahr haben wir einen Punkt gegen Girona geholt. 0-0 oder 1-1?
Nein, 2 Spiele verloren. 4-2 jeweils. Aussetzung daheim.
Daheim haben wir 4-2 verloren, bist du dir sicher? Ja. Ach so, es war vor 2 Jahren. Da hätte ich mit meinem Schwiegervater das Spiel zum Spiel gehen wollen, stimmt. Nein, letztes Jahr, okay. Ja, so gesehen ist die Saison wirklich gut gestartet. Ja, also
das, wenn man dann
Rayo Vallecano und Girona als Maßstab nimmt.
Den höchsten Sieg seit 11 Jahren gegen Valladolid und dann gegen Villarreal auswärts 5-1 gewinnen. Und zwar nicht mit einem Mann mehr, was absolut verdient gewesen wäre, weil die haben am Ende nur noch grässliche Fouls begangen, wo man reihenweise Karten hätte schieben müssen, aber der Schiri hat sich einfach nicht dazu bemüßigt gefühlt, irgendwas für die Spielleitung zu tun, wie sie da am Ende nur noch
Lamine
Yamal umgehackt haben.
Das einfach. Spiel ist im Entgipten, ja.
Und dann gab es ja, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber Marcelino hat gesagt nach dem Spiel, also man braucht sich nicht wundern, so gefault zu werden, wenn man die ganze Zeit nur rumdribbelt. Und man auch dachte, du bist
nicht
ja,
deine Ernst.
Ja, du bist ja ein Heisel Sondergleichen. Also dribbeln gehört zum Spiel. Wenn ich da mit meinem Gegenspieler schlage, dann kann ich dribbeln.
Ja,
und das gibt ihm nicht die Berechtigung, mich gemeingemäßig gefährlich zu verletzen.
Ja, und ich kann mich erinnern, das war ja dasselbe mit dem
Neymar.
Dasselbe. Es gibt einen Riesenunterschied, weil Neymar ja wirklich, man hatte das Gefühl, versucht hat, die Gegner fortzuführen.
Ja.
Und ehrlich gesagt, das Gefühl habe ich nicht. Es ist der gewisse Hunger da, um dass man Sachen versucht. Aber es ist nicht dieses präpotente Gehabe von einem Neymar. Und selbst das ist keine Berechtigung oder war eine Berechtigung, ihn zu faulen. Ja?
Absolut.
Also, wobei ich es dort menschlich verständlicher finde, ja? Oder nachvollziehbarer. Ja? Wenn dir jemand auf die Art und Weise versucht dich alt aussehen zu lassen, sagen wir es einfach so.
Mhm.
Aber ja, das kann man bei der Mannschaft im Moment, finde ich, überhaupt nicht sagen.
Nein, also unter aller Sau auch mit dem Schiri.
Ja.
Schiri war wirklich schlecht gestern. Also es war wirklich eine Frechheit. Also allein schon der Elfer, wie er ihm da reinsteigt.
Ja, das hätte er live sehen müssen, meinst du, gell?
Nein, das meine ich nicht, aber das war schon noch ziemlich heftig. Also es, auf dem Knöchel, das war ein normaler Zweikampf für den Ball, aber es war auch schon, wo ich mir dachte, das ist nicht ohne. Und dann am Ende haben sie ihn einfach nur noch, also mutwillig gegen das Knie getreten im Laufen und so Sachen, also wo der Ball einfach ganz weit weg war, was eindeutig, da kannst du eindeutig mal eine Rote zeigen als Schiri. Aber ja, so, er ist nicht verletzt, das ist das Wichtigste.
Nehmen wir das Thema rote Karte gleich auf.
Ja.
Und kommen zum weniger Erfreulichen. Eric Garcia, endlich startet er wieder mal bei einer Champions League Partie, hat Angebote von Girona abgelehnt, wollte auf keinen Fall gehen.
Und Barca hat sie auch abgelehnt. Barca wollte ihn nicht gehen lassen.
Ja, Und sein Einsatz in der Champions League waren genau 10 Minuten. Wir haben sie vorhin schon kurz angesprochen. Das Ausspielen von Ter Stegen hat Eric Garcia am falschen Fuß erwischt, muss man wortwörtlich kann man das nehmen, und hat einfach zu langsam reagiert und dann eigentlich das Spiel konditioniert, indem er eben dafür direkt rot gesehen hat, nach 10 Minuten.
Wobei zu langsam reagiert, finde ich ein bisschen schwierig, weil es einfach ein krasser Fehler von Ter
Ja,
Stegen war.
aber er dreht sich um und dann versucht er zum Ball zu kommen, aber da ist es halt schon zu spät, ja, und begeht halt das Foul dadurch, ja.
Voll,
Also,
aber ich wollte nur klarstellen, also Eric Garcia gebe ich da keine Schuld, das ist, geht ziemlich zu
Jo.
100% auf Ter Stegens Kappe. Vor allem,
Und
weil ganz viele andere Spieler frei waren, die super anspielbar gewesen wären.
selbst das nach vorne treten hätte es noch immer besser gelöst, wahrscheinlich, ja. Was ich jetzt natürlich nicht von einem Barcelona-Keeper mir wünschen würde, aber ja. Ja, war sehr schade, aber das ist wieder mal ein typischer Start für uns in die Champions League mit Niederlage. Und wird wohl wahrscheinlich auch noch den weiteren Bewerb ziemlich konditionieren. Wie hast du aber sonst das Spiel gefunden?
Ich fand es erstaunlich stark. Also natürlich hat dann Monaco angepresst, aber dafür, dass sie ein Mann mehr waren, also ich finde, Barca hat es lange Zeit verdient gehabt, eigentlich zu gewinnen. Also wie sie aus der
Findest du,
zweiten, in
ja?
die zweite Hälfte reingestartet
Ja,
sind,
die
waren
zweiten.
sie viel spielstärker und haben einige Chancen auch liegen lassen, die sich dann im Nachhinein gerecht haben, weil sie das Tor bekommen haben. Aber dafür, dass du zu zehn bist, waren sie eigentlich auch noch halbwegs fit. Also
Ja,
die sind trotzdem noch im Pressing gerannt
das
und
hat
nach
mich
hinten durch.
auch überrascht in der zweiten Halbzeit, dass sie so stark dann waren, ja?
Ja.
Weil die erste, finde ich, sind wir nur geschwommen. Ja?
Ja,
Also
stimmt
es
schon.
war, deswegen, ich habe eher das mitgenommen. Du hast natürlich vollkommen recht, dass die zweite um einiges besser war. Aber die erste, war das, finde ich, stand an der Kippe, dass das noch viel höher ausgeht, das Spiel, ja. Es waren zwar wenig eindeutige Chancen von Monaco, aber sie sind sehr gefährlich gekommen. Ja, also das war, sie haben uns auch hinten reingedrängt und da hat man gesehen, wie schwer sich eigentlich Barcelona tut, wenn sie nicht dem Spiel ihr Stempel aufdrücken können und zwar hochpressen. Ja. Also, aber ja, mal schauen. Die
Das kennen wir
Innenverteidiger.
von letztem Jahr gegen PSG.
Ja.
Ähnliche Situation
Ja.
auch in der Champions League. Selbst eingeschenkte rote Karte. Da bin ich voll bei dir. Allerdings fand ich es, also ich hätte mir erwartet, nachdem nach 10 Minuten mit einem Mann weniger bist und dann auch 1-0 in den Rückstand gerätst, hätte ich eigentlich befürchtet, dass wir da 3-0, 4-0 vielleicht sogar abgeschossen werden von Monaco. Weil auch das kann man sich vorstellen.
Ja.
Aber sie haben ausgeglichen und dann sind sie schon noch geschwommen, aber zweite Halbzeit sehr stark rausgekommen und das war echt für mich eine Überraschung, wo man gemerkt hat, die Mentalität ist vielleicht auch ein bisschen eine andere. Ich glaube, dass der Flick das gut macht, den Spielern dieses Vertrauen zu geben. Also ich glaube, er ist als Man-Manager nicht so schlecht von dem, was ich lese und so.
Ja.
Und ich glaube, dass viele sich wohlfühlen bei ihm, von den Spielern.
Das hat mir ja.
Und da war ich sehr überrascht, aber natürlich ist es. Mag einfach nicht mehr Barca in der Champions League schauen. Ich sage, wie es ist. Es ist jedes Jahr ein Graus. Also wirklich. Vor allem, wenn du gute Ausgangsposition hast gegen Monaco, das erste Spiel, und dann gegen Young Boys. Das heißt, du könntest dich super, super gleich mal früh irgendwie alles klar machen, dir eine Ruhe verschaffen und dann verkacken sie sich jedes Mal selber. Und zwar so, also so deprimierend hanebüchen irgendwie schon. Also, ich weiß nicht, Hanebüchen, ob das das richtige Adjektiv ist, aber auf jeden Fall komikhaft irgendwie, wie sie sich dann immer verscheißen mit den roten Karten und allem Möglichen. Und jetzt hast du halt ein leichtes Spiel gegen Young Boys, vermeintlich leichtes Spiel,
Und
und
dann sind die Bayern.
dann kommen die Bayern in der gleichen Woche natürlich wieder Klassiko, ohne Ter Stegen und mit einem sehr dünnen Kader. Also, es ist schon mal wieder gemacht dafür, dass wir ganz, ganz früh in der Champions League quasi um alles oder nichts spielen. Und das, finde ich, wäre nicht nötig gewesen. Oder man hätte sehr viel besser laufen können, einfach mit mehr Glück. Ja.
Ja, leider. So ist es. In der Meisterschaft haben wir 4 Punkte auf den zweiten.
Ja.
Unglaublich, nach 6 Spielen eigentlich. Also, das gibt ein kleines Polster. Ich meine, ich sehe mich nicht um die Meisterschaft mitspielen. Ja? Also ich würde nicht davon ausgehen oder bin nicht davon ausgegangen vor der Saison. Und ja, Zweiter oder Dritter zu werden wäre mein Ziel gewesen, ja. Also ja, unter den Umständen. Und ich glaube, das darf man nicht aus den Augen, oder ich will es nicht aus den Augen verlieren oder nicht vergessen, wo ich mir eigentlich das Ziel gesetzt habe ursprünglich und mich von der Euphorie jetzt mittragen lassen, sondern wir müssen jetzt einfach kleine Brötchen backen, ja. Und wenn es mit so einem Fußball ist, wie sie derzeit spielen, bin ich mehr als glücklich, ja. Und selbst mit viel schlechterem Fußball letztes Jahr, finde ich, sind wir ehrlich gesagt um die Meisterschaft per se nicht betrogen worden, weil ich meine, gegen Girona zum Beispiel oder Rayo Vallecano gibt es da nichts auszusetzen oder sehr wenig, ja.
Klassiko.
Aber die Klassikos, die waren eine Frechheit und gerade der Rückrundenklassiko, ich habe es, wie du siehst, noch nicht ganz überwunden. Aber ich will gut mitspielen, ich habe Freude, wieder Fußball zu schauen, ja. Und das ist seit langem nicht der Fall gewesen.
Ja, also vor allem darauf hat man sich letzte Saison echt nicht freuen können, Fußball zu schauen. Und inzwischen gehe ich schon wieder hin und habe irgendwie Lust, darauf Barca Fußball spielen zu sehen. Und es ist weniger eine Verpflichtung wie letztes Jahr,
Kann
ich halt abstotter.
Ja.
aber ich bin voll bei dir, also ich habe auch nicht erwartet, dass wir um die Meisterschaft mitspielen. Ich bin auch jetzt noch, ich bin sehr euphorisch, ich finde das einfach gerade geil, aber ich glaube auch, dass es halt, es sind 6 Spieltage, es fehlen noch 32, das heißt, es ist eine lange, lange, oder 5 Spieltage.
Ja,
noch ein langer, langer Weg.
Nein, 6
Spieltage sind schon, okay. Und noch ein langer, langer Weg und ich glaube, es wäre was anderes, wenn wir mit dem ganzen fitten Kader in die Saison gestartet wären und dann so gespielt hätten und du kannst rotieren und so, dann würde ich mir vielleicht da sagen, okay, da könnte sich schon was ausgehen, man kann vielleicht eine Verletzung verkraften, aber wir sind eine Verletzung, glaube ich, jetzt inzwischen entfernt davon, dass irgendwie alles zusammenbricht, weil wenn jetzt noch ein Pedri verletzt wird oder irgendein anderer tragender Spieler, haben wir einfach keine Backups mehr, die in ähnlicher Qualität spielen können.
Ja.
Und deswegen bin ich auch, also oben zweiter Platz hätte ich gern. Ich würde natürlich am liebsten die Liga nehmen, aber ich glaube, dass Madrid auch wahrscheinlich leider besser in Fahrt kommen wird, wenn sie die einspielen. Und dann wird es schwierig, aber schauen wir mal. Alles ist offen. Aber ja, man muss, wie du sagst, auf dem Boden der Tatsachen bleiben.
Und Flick, willst du noch was?
Nein, ich bin positiv überrascht, muss ich sagen. Also sehr positiv überrascht.
Ich wusste ja nichts von Flick, außer dass wir 2-8 gegen ihn verloren haben. Ja. Ich muss sagen, ich finde ihn wahnsinnig sympathisch.
Ja. Ja.
Er scheint auch sich der Rolle des Barca-Trainers bewusst zu sein. Er ist total bescheiden in der Pressekonferenz, ist sehr zugänglich für Fans auch, wie man immer wieder sieht.
Schaut sich auch viel von der Jugend an, war beim U19-Spielen und so, also und dürfte auch, meine auch notgedrungenermaßen, aber viel mit einbeziehen.
Ja.
Aber ja, also bisher positiv. Schauen wir mal, wie mit schwierigeren Situationen. Ich meine, bisher ist es relativ glatt gelaufen, bis auf in der Champions League. Schauen wir mal, wie er da zurechtkommt. Ich fand es zum Beispiel auch ein bisschen gegen Monaco ein bisschen komisch, dass er bei 10 Spielern dann erst so spät die Wechsel macht. Da müssen wir eigentlich früher wechseln, weil sonst ist das Verletzungsrisiko noch höher.
Zum Beispiel das hat mich auch sehr gewundert, ja.
Aber vielleicht muss er da auch noch schauen und seinen Modus finden. Genau.
Weil sonst rotiert er auch schon viel durch, muss man sagen. Also vorne nicht, ja. Im Sturm nicht.
Stammmäßig nicht eigentlich. Also Verteidigung hat bis gestern immer dieselbe gespielt.
Damit meinte ich, dass eigentlich viele Spieler zum Einsatz kommen, auf diversen Positionen, die wir haben. Wie viele Jugendspieler hat er bis jetzt schon eingesetzt? Also das gefühlt jede Menge, ja, also die 2 Marx, den Paul Victor dazu, dann den Sergi Dominguez, wie hat der Außenverteidiger gestern geheißen?
Gerard Martin,
Hector Font, oder Ford, immer, also das merke ich mir
wahrscheinlich. Der neue Christiansen.
Also, na, ich habe schon das Gefühl, dass er da die Minuten dann schon aufteilt, ja, aber Ansu hat wieder gespielt, ja, also, aber erstaunlich war, wie spät er gewechselt hat. Ja.
Ja, und vor allem sind das halt so Kurzeinsätze. Also gestern hat er das erste Mal, glaube ich, so wirklich nicht notgedrungen durch Verletzungen durch Verletzungen bedingt in der Startformation rotiert, soweit ich mich erinnern kann. Und das ist schon, ich meine, ich verstehe es, am Anfang willst du deine Elf finden, die sind noch gut im Saft, wie gesagt, und du möchtest, dass sie ein Verständnis füreinander haben, aber mit Blick auf eine lange Saison musst du schon schauen, dass du doch früh genug rotierst und auch früh genug die Rotationsspieler einbindest und nicht dann irgendwann in Situationen, wo sie in heißen Spielen, in heftigen Phasen darum geht, dass du sie dann einfach ins kalte Wasser schmeißt. Aber schauen wir mal, es sind wie gesagt 7 Spiele jetzt die Saison alt und es kann sich auch noch ändern. Genau, ansonsten gibt es nichts wirklich Neues, oder? Barca-Deal ist, also der Nike-Deal ist noch nicht...
Ich wollte es vorhin ansprechen, angeblich verhandeln sie mit wegen einer Vertragsverlängerung von Frankie de Jong, aber das habe ich heute gelesen, sonst
okay.
Aitana ist verlängert worden.
Stimmt, Aitana ist verlängert worden bis 2028.
Wichtig, ja.
Sehr wichtig. Dafür haben sie Kira Walsh nicht abgegeben, deren Vertrag nächsten Sommer ausläuft und die relativ sicher zurück nach England geht. Sie war auch gestern beim City Arsenal Spiel im Stadion. Ja. Ja.
Aber die Lucy Browns haben sie immer los.
Ja, die sind immer los. Und die Eva Pajor, die sie im Mittelsturm gekauft haben für Femini, dürfte ziemlich gut aufgehen. Also die dürfte genau so ein Stoßstürmer sein, der technisch gut ist, also Stoßstürmerin, die technisch gut ist, die sie sich...
Das ist jetzt Polin, gell?
Ja, Mittelstürmer, Polin, Mittelstürmerin und dürfte ziemlich gut aufspielen. Bei Femini mache ich mir sowieso keine Sorgen. Also die haben jetzt auch, wo die Alessia wieder fit ist, ein Luxusproblem, dass man auf jeder Position gefühlt 2 sehr gute Spielerinnen hat, die man super einsetzen kann. Also die sind breit im Kader aufgestellt und sind auch nach wie vor total souverän. Alles gewonnen bisher in der Liga. Das heißt, da mache ich mir wenig Sorgen. Hoffentlich geht es so weiter.
Barça B struggelt, aber das ist auch...
Wie immer.
Ja, und wenig verwunderlich bei den Spielern, die sie Woche für Woche abgeben müssen. Ja.
Abgeben
müssen. Ja, also da, glaube ich, kann man heuer nicht allzu viel erwarten. Ja, also sonst...
Und vor allem halt auch also so ein Toni Fernandes und ein Guille Fernandes, die Cousins sind, die von
das der Tor öfters... war ein Wahnsinn.
Aber die jetzt öfters bei der A-Mannschaft auch am Bankerl, also ich glaube, jetzt war der Toni war gestern am Bankerl.
Ja.
Das sind ja die nächsten 2, die sehr hoch gehypt werden aus La Masia. Das heißt, die neue Generation, die gute, dürfte noch nicht ausgetrocknet sein, da kommt noch was nach. Da bin ich auch schon gespannt, ob man da vielleicht noch den einen oder anderen ein bisschen mehr in Einsatz bekommt, aber das schaut recht vielversprechend aus. Vom Talentpool, würde ich mal sagen.
Ja. Unglaublich, wie die Burschen da die Lücke füllen, die jetzt hinterlassen wurde durch Verletzungen oder auch durch Abgänge, beziehungsweise durch die Not. Ja. Also ja. Barcelona und der Nachwuchs.
Ja, zum Glück. Also stell dir mal vor, Barca hat keinen so guten Nachwuchs und diese Verletzungsgeschichte und dann würden wir wahrscheinlich irgendwann am Tabellengrund rumsandeln, weil da musst du irgendwelche
Spiele spielen. Das hätte kaum eine andere Mannschaft verkraftet in der Art und Weise. Ja. Und mit den Problemen Spieler zu verpflichten. Also das ist immer wieder was ganz Besonderes. Ja. Ich freue mich so über diese Mannschaften. Ja. Das ist, ja.
Und jetzt bin ich auch gespannt, wie es mit den Finanzen weitergeht. Also wie sich das im Jahresbericht, wie das dann ausschaut am Ende der Saison. Also am Ende des Jahres. Oder kommt jetzt dann bald, oder in den nächsten Monaten?
Das ist jetzt in nächster Zeit, muss diese Assemblée de Compromissarios sein. Und da werden ja die Budgets dann präsentiert, wie das genau ausschaut. Ja. Und ob jetzt Nike-Deal kommt oder nicht und überhaupt. Aber das besprechen wir ein anderes Mal.
Ja, da bin ich auch dafür. Und da werden wir uns noch ein bisschen einlesen oder schauen, dass, was da rauskommt auch und was da ins Licht kommt. Und wie es dann genau ausschaut. Weil es wirkt ja dann doch wieder so, als wären sie nicht ganz so stabil, wie es immer nach außen hin gespielt wird. Also Laporta sagt immer, wir könnten, oder was hat er gesagt? Wenn wir wollen hätten, hätten wir zur 1-zu-1-Regel zurückkehren können. Und das ist so, ja.
Okay, ja, das hat mich auch gewundert. Aber das ist halt der Laporta, der ein Dampfplauderer ist.
Ja.
Du, Flo.
Ja.
Zum Abschluss. Ich meine, es sei denn, du hast noch andere Sachen, die du gerne besprechen wollen würdest. Was sagst du zu den Dressen?
Ja, die Dressen, Heimdress gefällt mir gut. Ich warte darauf, dass sie es ohne den Schriftzug rausbringen. Dann werde ich mir das, glaube ich, holen. Und ich weiß noch nicht, welche Beflockung, aber ich glaube, ich werde den Gabi nehmen.
Wirklich? Gabi? Ja, Davis und ich haben vorhin besprochen, dass er nimmt Aitana und ich nehme Alex. Ja. Ja.
Ah, auch sehr geil.
Ja, ich wollte schon immer eine Damenmannschaft.
Aber nicht Mappi? Mappi Leon?
Ja, das
wäre quasi der Puyol, von Femini, oder?
Ja, aber
ein bisschen fescher als Puyol, muss man sagen. Aber,
sehr es gleich. Liegt in den Augen des Betrachters. Ja, ja. Also. Ja, und die zweite und dritte Garnitur?
Das zweite finde ich tatsächlich auch recht labernd, mit dem roten und dem blauen Seitenstreifen.
Ja, und die roten Nummern.
Ja, die roten Nummern sind sehr geil, auch der rote Sponsor finde ich ist sehr cool. Das Wappen finde ich grässlich, also diese aufgeklebten Plastikwappen da, und das schaut nochmal so richtig billig aus mit diesem reflektierenden Farbverlauf. Und das dritte Dress finde ich einfach nur zum Speiben. Also das ist, schaut aus, als hätte jemand zu viel Slushy getrunken und irgendwo auf die Straße gekotzt und Nike hat es fotografiert und auf ein Trikot gedruckt. Also das taugt mir überhaupt nicht. Finde ich mega hässlich. Was haltest du davon?
Naja, ich finde die Hommage an die Damenmannschaft schon cool. Ja. Ja. Wenn man es weiß, ja. Sonst ist es, glaube ich, schwer zu erkennen.
Ja, ich wäre mal die Hommage an die Damenmannschaft, weil ich weiß es selber nicht.
Achso, das Genderzeichen ist drauf gedruckt. Okay. Also das, was wie die Kotzbockerl in Blau ausschauen, ist ein Kreis und ein Kreuz jeweils. Ja?
Ah, okay.
Und das sollte halt, also eine Hommage. Dienen, vielleicht hätte man auch eine schönere Hommage finden können, aber ich finde ehrlich gesagt, gut, dass es drei eigentlich so unterschiedliche Dressen gibt, dass der Geschmack von jedem getroffen wird. Sollen sie mit dem dritten Dress machen, was sie wollen, solange das erste so schön ist, wie es ist. Finde ich es gut, dass man das zu Geld macht. Und ich habe den Eindruck, dass die vor allem das zweite wahnsinnig gut ankommt. Ja.
Das glaube ich auch, ja.
Und ja, aber was kostet so ein Dress? Ich glaube 150 Euro im und das ist noch nicht das ist die Stadium Edition, nicht die Players Edition.
Nein, das ist die Match. Stadium Match? Kostet 80, nein, warte mal kurz.
99.
Kinder. Ja, es kostet 100 oder mehr.
Ja. Wir haben die teuersten Dressen aller europäischen Vereine und wahrscheinlich in der Welt.
Ist das nicht nur Nike?
Nein, das ist Barcelona. Es ist ganz anders, oder es ist, glaube ich, eine andere Marge noch bei anderen Vereinen. Ja. Aber wir waren alt und brauchten das Geld, also
ja.
Ich glaube nicht, dass
kriegen wir dementsprechend jetzt auch einen guten Nike-Deal dann.
Ja,
hoffentlich. Sonst müssen wir mit, keine Ahnung, Lotto, obwohl Lotto finde ich eigentlich ziemlich nice. Puma wäre mein Albtraum, weil dann hast du nur solche Shirts, die nur extrem trainierte Leute anziehen können, weil sie hauteng sind. Außer meistens keine schönen Designs.
Oder den Adidas-Scheiß.
Ja, wobei, also es wird Nike bleiben, weil Nike kann es sich nicht leisten, auf dem Fußballmarkt Barca gehen zu lassen. Barca ist die größte Mannschaft, die sie haben, mit Abstand. Und der Konkurrent hat Adidas, hat Madrid.
Ja.
Das sind die zwei kommerziell größten Mannschaften, glaube ich. Und du musst, wenn du da in dem Markt drinnen bleiben willst, musst du einer von den beiden behalten. Also mal Nike, der den Anspruch hat.
Ich glaube, Barcelona als Touristenziel ist nochmal extremer, was den Umsatz eigentlich betrifft. Jetzt unabhängig nämlich von der sportlichen Leistung, die derzeit ja eher mau ist in den letzten Jahren, vor allem auf internationaler Ebene. Für die Touristen, die setzen den FC Barcelona mit der Stadt gleich, ja, und viele nehmen eins als Andenken mit. Ja.
Ja.
Denen ist es de facto wurscht, was es kostet. Ich meine, dazu müssen wir irgendwann, wenn wir über die Finanzen reden, halt auch BLM ansprechen. Das ist die eigene Barcelona-Marke, die jetzt diese ganzen Vintage-T-Shirts mit rausbringen, die auch sehr viel Geld lukrieren, die eben endlich diese Lücke gefüllt haben. Und das dürfte aber auch der Stolperstein zwischen Nike und Barcelona sein, ja? Weil früher war ja eigentlich alles von Nike.
Ja.
Beziehungsweise
gab's. Ich habe noch so ein Retro-Shirt von dir bekommen, das sehr geil ist von Nike. Aber ja, also ich find gut, dass sie, also mich irritiert es, dass man permanent liest, wie nah es ist und dann kommt doch nichts. Aber ich glaube, ich finde es gut, dass sie da sich ihrer Verhandlungsbasis bewusst sind und auch ihre Vorteile, die sie in den Verhandlungen definitiv haben, aufgrund ihrer Stellung. Es ist global riesiges Sportteam. Und besser, man lässt sich ein bisschen mehr Zeit und verhandelt einen besseren Deal, als eine Kurzschlussreaktion zu machen, um jetzt wieder kurzzeitig alle Löcher zu stopfen und dann vielleicht auf lange Sicht wieder Probleme zu haben. Aber ja, schauen wir mal.
Hoffen wir, dass es wirklich so ist und dass dieser Deal bald über die Bühne geht, dass wir wieder ein bisschen Luft haben.
Ja, und dann, wenn das Stadion noch
fertig ist,
also vor allem mal eröffnet werden soll, dann sollte das auch mehr Kohle generieren.
Ja, du weißt, mit der Kohle, die das Stadion generiert, wird das Stadion finanziert. Bezahlt, ja. Also ich glaube von 300 Millionen, die sie angesetzt haben, sollen 200 wieder in die Finanzierung des Baus fließen, ja, sodass sie es in 20 Jahren abgezahlt haben, rein theoretisch. Aber ich würde sagen, das sehen wir auch nochmal für eine Folge an.
Ja, naja. Wir haben so viele mögliche Ideen für Folgen und so wenig Zeit. Wir müssen uns mal ein bisschen ranhalten. Also wir nehmen uns vor, dass wir uns nicht erst wieder ein bisschen was über den Monat treffen, sondern vielleicht schon früher, oder?
Ja, ich würde sagen, so in der Länderspielpause wäre es angebracht, dass wir...
2. Oktoberwoche, oder bin ich?
Ja.
Wir finden schon was. Na gut, dann würde ich mal sagen...
Visca el Barça!
Visca Catalunya! Ciao!
Servus!